Sakine Esin Yilmaz war von 2011 bis 2014 Frauensekretärin bei Eğitim Sen, einer türkischen Lehrer- und Bildungsgewerkschaft. Danach war sie bis zu ihrer Flucht nach Deutschland im August 2016 als Generalsekretärin tätig. Zuvor arbeitete Sakine Yilmaz als Lehrerin in İzmir und Adıyaman. Nun drohen ihr bis zu 22 Jahren Haft, weil sie, so lautet der Vorwurf, mit ihrer Gewerkschaftsarbeit die kurdische Arbeiterpartei PKK unterstütze. Eine Geschichte und ein Beispiel, wie es für viele weitere GewerkschaftlerInnen, aber auch für oppositionelle und kritische JournalistInnen in der Türkei gelten kann. Darüber möchte sie heute um 19 Uhr im Nachbarschaftshaus Gostenhof informieren. Jetzt dürfen wir sie aber hier zu Gast im Studio begrüßen. Herzlich willkommen. Das Gespräch wird jetzt übersetzt von Süleyman Atış. Er ist Lehrer in Köln und Mitglied des Bundesausschusses für multikulturelle Angelegenheit in der GEW. Ich gebe jetzt ab an meine Kollegin Simge Karatastan.
Und zwar sind Sie im Sommer letzten Jahres aus der Türkei geflohen und leben seitdem in Deutschland. Vorab, vielleicht könnten Sie uns zu Beginn erzählen, warum Sie die Türkei denn überhaupt verlassen mussten.
Türkiye'den geldim çünkü artık Türkiye'de gerçekten de koşullar yaşanmaz bir hale gelmişti. Pek çok insan sadece düşüncelerinden dolayı soruşturmaya ve baskıya maruz kalıyordu. Ben de yıllar boyunca sendikacılık yapan bir insan olarak, ana diline layık bilimsel eğitimi savunan bir insan olarak çeşitli baskılara maruz kaldım. En sonunda da hakkımda onaylanan bir ceza nedeniyle Almanya'ya geldim. Karar vermem gerekiyordu ya bundan sonra hayatımın sonuna kadar cezaevinde olmayı göze alacaktım ya da çok sevdiğim ülkemden ayrılmak zorunda kalacaktım. Ayrılmayı tercih ettim.
Ja, ich bin nach Deutschland gekommen, weil in der Türkei in letzten Jahren auch das Leben in sehr unerträglich war, auch nicht nur für mich, auch für viele meine Kolleginnen und Kollegen konnten wir auch nicht uns auch richtig uns bewegen. Ich habe mich auch als Gewerkschafterin für den Recht auf die Erziehung der Muttersprache, für eine wissenschaftlich kostenlose, eine laizistische Bildung mich eingesetzt. Deswegen wurde ich mal auch immer verfolgt. Und ich musste eigentlich eine Entscheidung treffen, obwohl ich mein Land auch sehr viel liebte, musste ich auch eine Entscheidung treffen, auch mein Land ungern verlassen.
Und Sie waren schon mal im Gefängnis. Wir haben jetzt auch gehört, dass Sie jahrelang verfolgt wurden. Wieso kam es denn damals zu einem Prozess und welche Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit machen müssen? Wie waren die Bedingungen auch im Gefängnis?
Ya hapiste yatıştım, hapse girmenizin sebepleri nedir, ne diyor ve hapis koşulları nasıldı?
Ben iki defa hapishane hayatını yaşadım. Birinde 2009 yılında İzmir'de 5 ay kaldım. Ardından da 2012 yılında 10 ay süreyle Sincan cezaevinde kaldım. Bu her ikisi de örgüte üye olmak, PKK'ye üye olma suçlaması vardı. Ama bu suçlamaya gerekçe olarak gösterilen meselelerin hepsi bizim sendikal anlamda yaptığımız toplantılardı. Biz eğitim sen olarak, KESK olarak nerede bir toplantı yaptıysak bu toplantılar sanki PKK'nin faaliyetiymiş gibi gösterildi. Cezaevi koşulları tabii ki benim olduğum dönemde de çok iyi değildi. 2012 yılında açlık grevleri vardı cezaevinde ve son derece ürkütücüydü. Ben de bu açlık grevlerine katıldım. 13 gün kaldım açlık grevinde. Ama çok uzun süre açlık grevinde kalan arkadaşlar vardı ve durumları hiç iyi değildi. Temel talep de şuydu aslında. Kürt sorunu Türkiye'nin en büyük sorunu ve bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için Abdullah Öcalan'la görüşme talebi vardı. Bu talep en sonunda bu açlık grevlerinin neticesinde de kabul edildi ve bir müzakere süreci başladı. Bu da önemli bir şey diye düşünüyorum. Ama onun dışında hani bu dönem oldukça zorlu bir dönemdi. Orada bir kişi bile hayatını kaybetseydi önü alınamaz olaylar yaşanabilirdi Türkiye'de. O yüzden çok gergindik. Zaten fiziki koşulları hiç anlatmama bile gerek yok. Hem 2009 hem 2012 sürecinde yine cezaevleri doluydu. 6 kişilik koğuşta 12-13 kişi kalıyorduk ve yerde yatmak zorunda kaldığımız günler oldu. Yiyecek sıkıntısının olduğu, sıcak su sıkıntısının olduğu, banyonun sırayla yapıldığı ve en ufak bir şeyde görüş cezası, iletişim cezası gibi cezalara maruz kaldığımız dönemdi. Ne yazık ki şu anda cezaevleri daha kötü bir durumda ve yine açlık grevleri var. 40. günle varan grevler söz konusu. Türkiye'de bir biçimde tarih sürekli tekerrür ediyor.
Ja, ich war ja zweimal in Untersuchungshaft gewesen, einmal 2009 fünf Monate und dann 2012 zehn Monate war ich in Untersuchungshaft. Die Haftbewegungen waren auch damals auch sehr schlecht und unerträglich. Die Gefängnisse waren auch überfüllt. Mir wurde auch vorgeworfen, dass auch bei jeder Festnahme auch die Mitglied der PKK zu sein, aber als Begründung haben die auch nur unsere gewerkschaftlichen Aktivitäten treffen oder Sitzungen haben die sowohl von KESK als auch von der EITIMSEN, die als Grundlage für diese als Mitgliedschaft ein PKK auch dargestellt, obwohl wir ausschließlich nur gewerkschaftlichen Sitzungen und Forderungen sowie für eine laizistische, demokratische, wissenschaftliche und Recht auf Erziehung in Muttersprache auch gefordert haben. Das wurden alles auch an die PKK-Anhänger auch dargestellt. Und die Gefängnissituationen waren auch damals und in sechs personengerichteten Zelle müssten wir 12 Leute auch untergebracht werden, mussten auch teilweise auf der Boden schlafen. Die Wasser konnten wir nicht reichen, also müssen wir auch Reihe nach auch mit. Auch die Ernährungssituation war auch damals auch schon auch schlecht, aber in letzter Zeit hat auch sehr viel auch sich verschlechtert. In Ankara, während ich im Gefängnis war, war es auch so, gesamten Gefangenen auch Hunger steigt. Deren Forderung war es auch, eine friedlich-demokratische Lösung der Kurdenfrage einzusetzen und dazu war die Forderung der Gefangenen auch Dialog mit den Abdullah Öcalan und ich habe auch deswegen 13 Tage auch bei dieser Hungerstreikaktion auch teilgenommen. Am Schluss bei dieser Hungerstreikaktion wurde ja Dialogverfahren auch angefangen. Das war auch diese Forderung von Gefangenen auch so durchgesetzt. Und dann ist das auch Dialogverfahren angefangen.
Was mich noch interessieren würde, hat man eigentlich überhaupt eine Chance, sich gegen solche Vorwürfe zu wehren?
Ya bu şey suçlamalara karşı nasıl kendinizi koruma veyahut da yani mücadele etme şansınız vardı veyahut da bunu nasıl?
Açıkçası bu İzmir davası ile ilgili yargılanan arkadaşların hepsi KESK ve EITIMSEN üyesiydi. Şu anda KESK'in eş genel başkanının da içinde olduğu bir gruptan söz ediyorum. Biz kaldığımız yerden sendikal çalışmalarımıza devam ettik ve anlattık. Bir sendika ne iş yapar? Kürt sorunu hakkında kim düşünür? Düşünen herkes PKK'li midir, değil midir? Bunların hepsini anlattık ve aslında mahkeme başkanını da ikna ettik. Ama mahkeme başkanına rağmen sonradan o mahkemeye atanan iki üye nedeniyle hepimize örgüt üyeliğinden ceza verildi. Yani burada aslında bir hukuksuzluk söz konusu. Bir de öyle bir noktaya geldi ki aslında Türkiye'de bütün bu suçlamalar işte PKK üyeliğiyle ya da FETÖ üyeliğiyle ya da bilmem hangi örgüt üyeliğiyle olursa olsun insanlara artık inandırıcı da gelmiyor. Çünkü herkesi en ufak bir eleştiri sunan herkes örgüt üyeliğiyle suçluyorlar. Tek çözüm demokratik yoldan örgütlenmek ve herkesin evet biz bunları düşünüyoruz. Bunları pekiki düşünüyor olabilir ama bu bizim düşüncemiz demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Örgütlenmeyle çözülebilir.
Ja, wir haben gegen diese Forderungen auch uns so verteidigt, dass wir auch nachgewiesen haben oder mal darauf gestellt, da, nein, das sind ja keine terroristische Aktivitäten, sondern eine Gewerkschaft, demokratische Rechte. Und diese alle Aktivitäten konnten wir auch uns verteidigen. Jedes Punkt sind wir eingegangen, dass wir eine demokratische, legitime und gewerkschaftliche Arbeit durchführen. Und beim Gericht haben wir auch sogar Vorsitzende von Richter auch überzeugen können, aber die anderen zwei Richter haben auch dagegen geäußert. Also es war schon da auch merken, dass keine rechtsstaatliche Vorgehen auch da waren, obwohl der Vorsitzende der Gericht, der Richter, das auch unsere Auffassung geteilt hat. Mehrheit, also mit zwei Stimmen, sind wir auch ja, verurteilt worden. Bei dieser in Izmir waren ausschließlich KESK und EİTİM-Zentrum-Militär und darunter jetzige Vorsitzende von KESK, Lami Özgen, ist auch bei diesem Gerichtsverfahren mit Angeklagte. Ja, einzigste Möglichkeit, was man auch tun kann, dass man auch standhaften bleibt und eine demokratische sich organisiert und auch auf den demokratischen Boden den Kampf auch weiter verstärkt fortführen soll.
Genau, heute werden Sie in Nürnberg und morgen dann in Erlangen einen Vortrag halten. Wieso ist es denn so wichtig, dass den Menschen diese Informationen gegeben wird und dass sie ihre Erfahrungen, die sie machen mussten, weitervermitteln?
Bugün der Nachbarschaft Hasan Nürnberg'te yarın da şeyde toplantı yapacaksınız. Neden bu kadar önemli insanlara bunları anlatmak sizce?
Bence çok önemli. Türkiye çok kritik bir noktadan geçiyor. Biz aylar önce başladık bu toplantılara ve birkaç tane talebimiz olmuştu. Türkiye'de bir savaş politikası yürütülüyor ve bu nedenle Batı buna sessiz kalmamalı. Silah satışlarını durdurmalı, ticari ilişkileri gerekirse askıya almalı. Bunu Türkiye'nin demokrasisi için yapmalı diye söylemiştik. İlk söylediğimizde insanlar ya bunlar böyle kolay işler değil diye tepki gösteriyorlardı bize ama geçtiğimiz 3 ay içerisinde bütün bu söylediklerimiz hayata geçti. Bugün Almanya ve Avrupa böyle bir tutum alıyor. Bu önemli. Demek ki biz doğru bir şeyler yapıyoruz. Bugün de anayasayı anlatıyoruz. İnsanların neden hayır demeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü Türkiye'de bir tek adam rejimi inşa edilmeye çalışılıyor. Açıkçası orası bizim ülkemiz. AKP'lilerin veya tek adam rejimini isteyenlerin ülkesi değil ve biz ülkemizi seviyoruz. Ben de seviyorum. Geri dönmek istiyorum. Geri dönebilmem için de demokratik bir ülke olması gerekir. Bu yüzden de gittiğim her yerde anlatıyorum bunları.
Ja, Türkei ist auch ein kritischer Moment angelangt. Wir haben ja auch seit November führen wir auch so diese Veranstaltung. Bei dieser Veranstaltung haben wir auch immer wieder auch gefordert, dass gesagt, dass die Türkei in eine gefährliche Situation angeht, eine kriegerische Auseinandersetzung auch bevorsteht. Und wir haben auch hier in Deutschland und der europäischen Öffentlichkeit gefordert, dass die auch Waffenlieferungen einstellen und auch wirtschaftliche Beziehungen beziehungsweise auch einstellen und Druck ausüben, damit auch Türkei eine diese kritische Sage überlebt und eine demokratische Wende gewinnt. Und beim ersten Mal hatten die Menschen, waren so verzweifelt, ja, sind die auch richtige Forderungen? Ja, nein. Aber jetzt in letzter Zeit merken wir auch diese Forderungen, die wir vor ein paar Monaten auch gestellt haben, dass sie auch jetzt realisiert wurden. Deutschland hat eine andere Politik und europäischen Politiker haben auch so konkret diese Forderungen eingegangen. Das zeigt, dass wir auch auf den richtigen Weg waren und richtige Forderungen gestellt haben. Jetzt erzählen wir über den Referendum, wie gefährlich das ist, wenn diese Referendum auch durchgeht. Und Türkei wird das auch noch eine sehr tiefe, große Krise eingeht. Und dieses Land gehört uns allen. Wir wollen, ich liebe mein Land und das ist auch, alle Menschen sollen auch in friedlich, in demokratischen Verhältnissen leben. Und ich möchte auch eigentlich zurück zu meinem Land, aber da möchte ich eine friedlich-demokratischen Gesellschaft auch wieder zurückkehren. Dafür ist es auch sehr wichtig, dass wir weiterhin diese Veranstaltung durchführen, dass wir auch Menschen, viele Menschen erzählen, dass auch jeder was dafür was zu tun hat. Weil es das nicht nur eine Krise in der Türkei bleibt, sondern auch in gesamten Europa auch reingetragen wird und auch den gesamten Weltfrieden und Politik ist auch eine gefährliche Situation. Und das muss auch gestoppt werden. Dieses Land gehört ja nicht nur AKP und Erdogan.